auf den Text geachtet, als wir eben gesungen haben. Wir haben angefangen, oder jetzt in dem letzten Lied, das Lied fing an: Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündigt hat. Das wollen wir tun, und die Lieder haben schon sehr viel von dem beschrieben, was die Bibel sagt und was ich nochmal uns jetzt vor Augen führen möchte in der Predigt. Ich habe es betitelt: Warum ist das Kreuz ein so zentraler Bestandteil der christlichen Botschaft? Warum ist das so entscheidend? Schließlich wurden viele Leute damals gekreuzigt, unter anderem auch die zwei Verbrecher neben Jesus. Wir haben davon auch in der Lesung gehört. Was war hier so anders? Warum denken wir bis heute dran, wenn damals Tausende von Leuten gekreuzigt wurden? Wir müssen verstehen, was das für die Menschen damals bedeutete. Für die Römer war ein Gekreuzigter ein verurteilter Schwerverbrecher. Und wir haben davon gehört in der Lesung, wie über ihm auf Latein, Griechisch und Hebräisch, wie hier auch, die Ankündigung, die Anklage stand: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Klingt gar nicht so sehr wie eine Anklage. Das ist er. Ja, aber dass er diesen Anspruch hatte und sie dachten, es wäre nicht berechtigt, und das ist, was bei ihm hing. Aber wir müssen verstehen, wenn die Leute das damals gehört haben und sagen, ihr glaubt an jemanden, der gekreuzigt ist, dann bedeutete das für sie, du vertraust dein Leben an jemanden, der rechtlich verurteilt worden ist als ein Verräter am Reich. Weil nur die schlimmsten Vergehen wurden mit der Kreuzigung bestraft. Wenn Leute das gehört haben, das war in ihren Köpfen. Und für die Juden war jemand, der gekreuzigt wurde, jemand, der unter dem Fluch Gottes stand. Denn es steht in 5. Mose 21 geschrieben: Auch wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Ja, so, das war in ihren Köpfen sagen, Gott muss diesen Menschen verflucht haben. Und manchmal, es gibt so viele Zeichnungen von einem Kreuz, vermutlich war das, was du unten rechts siehst, am nächsten dran an einem. Und deswegen auch, wenn es steht an einem Holz, was sie hatten, die haben da nicht extra was schön abgefeilt, wie das heutzutage bei Kreuzen aussieht. Die haben die Bäume, Großteil waren Olivenbäume, die dort eh und je schon standen, genutzt. Und dann die Gekreuzigten den Querbalken tragen lassen. Ja? Und das ist, was die Leute vor Augen hatten. Die Leute, die das zuerst gehört haben, denen war das bewusst. Wenn jemand von einem Gekreuzigten spricht, dann war das jemand, der verurteilt war als Schwerverbrecher und der besonders viel litt und unter dem Fluch Gottes stand. Oder ja, ein Fluch war. Und dennoch predigen wir Christus als gekreuzigt. Und ohne Scham, ohne Schande. Paulus hat in 1. Korinther 1 geschrieben: Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Genau aus dem Grund, den wir eben gesagt haben. Ja, den Juden ein Ärgernis, das Wort ist, woher wir das Wort Skandal haben. Das war für sie ein Skandal, dass ihr Messias, ihr Retter, verflucht sein sollte. Und für die Nationen war das eine Torheit, sagen, du setzt dein Vertrauen, deine Hoffnung auf jemanden, der verurteilt ist? Warum machen wir dieses? Vers 24, der nächste Vers. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wie ist dieses? Dieses Kreuz, dieses Sterben von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, wie ist das Gottes Weisheit und Gottes Kraft? Nun, das war nicht ein Nachgedanke. Gott hatte diesen Plan schon immer. Und er hat ihn sehr deutlich schon 700 Jahre ungefähr vor Christus geschrieben. In Jesaja 53 lesen wir, das sind jetzt die Verse 4 bis 6, drei bis fünf, man könnte den ganzen Abschnitt lesen, aber wir wollen uns auf diese hier konzentrieren. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft von Gott, geschlagen und niedergebeugt. Ist mir soweit, es kommt gleich noch Vers 5. Es ist nicht eine Beschreibung genau von dem, was geschehen ist. Damals, als das geschrieben wurde, 700 Jahre vor Christus, war eine Kreuzigung noch gar nicht bekannt. Das gab es damals nicht. Das wurde ja später eingeführt. Aber Gott liest dieses schon so schreiben und sagt, die Leute werden denken, er ist verachtet. Ein Fluch? Ja? Genauso werden sie ihn sehen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er hatte so sehr dieses Leiden dort war. Es war nicht für diese Person, was er jetzt ankündigt, sondern er sagt, es ist für unsere Schuld, für unsere Vergehen. Und das ist, was ich möchte, dass wir unbedingt von der Botschaft heute mitnehmen. Es war kein Zufall. Es war keine Tragödie. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen weiter. Es war von Gott geplant und zugelassen, weil er wollte, dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen können. Das ist die Absicht. Okay? Es ist nicht einfach nur passiert. Und wenn du in den Evangelien liest, wie wir eben so schön den Text gehört haben, es ist dort keine detaillierte Beschreibung. Es artet nicht aus, es ist nicht, und er schrie voller Schmerzen oder wie man das manchmal sonst so darstellen kann oder wie es in Filmen dargestellt wird. Es steht einfach, und sie nahmen ihn und kreuzigten ihn. Jeder damals wusste, was damit gemeint war. Und hier haben wir die detaillierste Beschreibung. Aber es geht nicht darum, um dieses Leiden. Es hilft uns zu verstehen, wie sehr er bereit war, was er bereit war zu geben und durchzumachen, um uns zu versöhnen. Aber es ist nicht zu versuchen zu messen, wie groß das Leiden ist, sondern zu verstehen, warum dieses geschehen ist. Und Jesus hat das selber auch schon zu Lebzeiten angekündigt. Deswegen war es auch für ihn, das war nicht, oder ist irgendwas schiefgelaufen, sondern es ist genau das passiert, was er wusste, dass Gottes Plan ist. Er selber sagte zu den Jüngern in Matthäus 20, also noch bevor dieses geschehen ist, noch, als sie noch gar nicht in Jerusalem waren, nämlich als sie hinaufgingen, nahm er die 12 Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Er wusste, dass dieses geschehen wird. Und es ist auch so geschildert, dass es die größtmögliche Vertrauensbasis hier schafft. Weil Wenn dort etwas hinzugedichtet wäre, die Jünger hätten sich nicht so dargestellt. Ja, dann hätten sie vielleicht gesagt, und wir haben uns für ihn eingesetzt, dass ihm das nicht passiert. Aber stattdessen lesen wir von ihnen, sie alle sind geflohen und haben ihn allein gelassen. Vielleicht wäre detaillierter beschrieben, seine Schmerzen. Wird es nicht. Es wird einfach sachlich dargestellt, was Christus getan hat. Es wird auch geschildert, wie die Jünger selber, denen er das angekündigt hat hier, dass sie das nicht verstanden, dass sie das nicht angenommen, dass sie das nicht geglaubt haben, bis nach der Auferstehung. Aber wenn es nicht diese Bedeutung hätte, wenn es einfach nur ein Leiden gewesen wäre, wenn es nur wäre, ach du Armer, der du so viel durchgemacht hast, dann könnte Jesus uns nicht helfen, wenn er den Mächtigen der damaligen Zeit unterlegen gewesen wäre. Aber Jesus war nicht besiegt. Im Gegenteil, im Johannesevangelium, auch in dem Kreuzungsbericht, da hören wir ein anderes letztes Wort von ihm. Nicht er schrie und gab auf den Geist, wie wenn Lukas gelesen hatte, sondern Johannes 19, Vers 30, als er den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Was war vollbracht? Ich bin fertig, ich muss nicht mehr leiden. Nein, sondern das, was Gott von ihm beabsichtigt hatte, für unsere Sünden zu sterben, das war vollbracht. Und dieses Wort, das ist ganz interessant. Es ist vollbracht. Im Griechischen, wo das Neue Testament geschrieben ist, ist nur ein Wort. Tetelestai. Es ist vollbracht. Aber genau dieses wurde gebraucht, wenn jemand verurteilt war und seine Schuld abgesessen hatte, bezahlt hatte. Dann ist wenn du zum Beispiel im Gefängnis war, die Zeit ist abgesessen und sozusagen, dass du nicht nochmal zurück ins Gefängnis musst für die gleiche Strafe, bekam sie es drunter geschrieben vom Richter, Tetelestai, es ist bezahlt, es ist vollbracht. Genau das ist, was Jesus ruft, es ist bezahlt, es ist vollbracht. Und achte mal auf diesen Vers, Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Der in Satzung bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Okay? Versuch dir das vorzustellen. Stell dir vor, alles, was du je verkehrt gemacht hast, jeder schlechte Gedanke, jedes böse Wort, jeder Ungehorsam, jede Missachtung Gottes, jede böse Rede über jemand anders, alles. Und Gott hat eine Verurteilung. Und dort steht das alles drauf. Er ist allwissend, er weiß alles. Er sagte, all dieses habe ich genommen. Alles sahen. Und als Christus am Kreuz starb, habe ich für alle, die dieses annehmen, drunter geschrieben, Tetelestai. Es ist bezahlt. Alles. Komplett. Es ist abgewaschen, es ist damit fortgeschafft. Und wie, natürlich hing da nicht lauter Zettel am Kreuz, ja, aber wie, damit wir uns das bildlich vorstellen können, wie jede einzelne Schuld aller Menschen von Adam bis zu dem Letzten, der kommen wird, werden dort genommen und angenagelt und gesagt, hier ist alle Schuld. Deswegen ist die Konzentration der Schrift nicht so sehr auf seinem körperlichen Leiden, sondern dass er die Strafe Gottes, die auf der Sünde ist, bezahlt hat am Kreuz. Das ist der Grund des Kreuzes. Ich glaube nicht, dass wir das völlig ergreifen können, aber wir sollen es uns bewusst machen. Da dafür litt er. Das ist, was Christus vollbracht hat. Das ist, was er wusste, das kommt. Deswegen hat er im Garten Gethsemane gebetet: Herr, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und für die Leute damals, es war klar, was gemeint war. Ein Kelch war nicht einfach, was du so beim Essen rumreichst. Im Alten Testament liest du häufiger von dem Kelch des Zornes Gottes. Du sagst, ich kenne doch Gott als einen Gott der Liebe. Warum sprichst du jetzt vom Zorn? Okay. Wenn du an einige der Unrechte gedenkst, die es in der Menschheitsgeschichte gab und gibt, von persönlicher Missbrauch und Misshandlung hin zu dem auf großem Stil von Nationen und Völkermorden und allem. Okay? Was würdest du über jemanden denken, der dieses sieht und einfach so drüber hinweggeht und sagt, naja, war ja nicht so wild. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Du würdest denken, was für ein Monster von einem Menschen ist dieser, der im Anblick von Gaskammern, der im Anblick von Hinrichtungen, der im Anblick von Massengräbern sagen kann, war nicht. Und Gott sagt, ich sehe die ganze Sünde. Ich sehe nicht nur die Auswirkungen, nicht nur die Taten, ich sehe, was im Herzen ist. Ihr wisst, wir haben einiges an Kindern und die Kinder verstecken es noch nicht so gut. Meistens kann man es an deren Angesicht ziemlich gut sehen, was sie drin denken. Wenn die sauer sind, ja, manchmal werden sie so richtig rot. Manche Erwachsene auch, aber die meisten können sich ein bisschen besser beherrschen. Ja? Und Gott sieht das Herz, er sieht, was drin ist. Und er sagt nicht nur, naja, so sind die Menschen halt. Und er sagt, das ist gegen alles, was heilig und Liebe und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit ist. Und es muss bestraft werden. Aber wenn ich die Bestrafung geben würde, würde es jeden, den es trifft, augenblicklich vernichten. Beziehungsweise eine ewige Bestrafung sein. Er sagte, wie kann ich Liebe und Gnade verbinden. Liebe und Gerechtigkeit, Entschuldigung, nämlich durch die Gnade. Die einzige Möglichkeit ist, dass jemand anderes, der unschuldig ist, meinen kompletten Zorn trifft. Man sagt, genau das tue ich. Ich gebe meinen Sohn, er stirbt am Kreuz und nimmt unseren Schuldschein, nagelt ihn ans Kreuz und sagt, zahlt. Und damit hat er uns versöhnt. Gott aber in Römer 5, 8 bis 10 erweist seine Liebe zu uns daran, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Wie beschreibt er uns? Wenn wir, als wir Feinde waren, als wir immer noch waren in der Haltung, dass wir gegen Gott sind, und du und ich, wir waren noch gar nicht geboren, als das passiert ist. Aber ich wusste diese Haltung der Menschen, dass sie sich auflehnen gegen meine Regeln, die gut und gerecht und heilig sind. Aber ich möchte sie versöhnen. Und er tat das, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren. Er tat es ohne Vorbedingung. Nicht, naja, wir schauen mal, wie sie sich benehmen. Und wenn es da irgendwelche Zeichen von Besserung gibt. Nee, er hat nicht auf irgendwas gewartet. Er ist gekommen, als wir Feinde waren. Er hat gesagt, ich tue es für dich, für mich. Wie funktioniert das? 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte. Nicht, dass sie keine Informationen darüber hatte, aber der nie persönlich gesündigt hatte. Die einzige Person, die das ist, ist Jesus Christus. Römer 3 sagt, ne, alle haben gesündigt, jeder hat es. Kein Mensch hat vollkommen gelebt, außer Christus. Den der Sünde nicht kannte, der nie persönlich gesündigt hatte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und sagt, die einzige Möglichkeit ist, dass es dort einen Tausch gibt. Unser letztes Lied wird davon handeln. Dass es einen Tausch gibt, dass der Zorn auf die Sünde auf jemanden liegt, der gerecht ist, und die Liebe und Aufnahme, die dem Gerechten gilt, auf den Sünder gelegt wird. Okay. Christus, der nie persönlich gesündigt hatte, wurde zur Sünde und wurde als solches dann bestraft für die Sünde. Dass Christus sagen konnte, es ist vollbracht. Der komplette Zorn Gottes ist bezahlt, ist erledigt, habe ich auf mich genommen, damit er dich nicht trifft. Und so wird er dann als unser Passahlamm oder unser Opferlamm beschrieben. Und auch damals für die Juden absolut verständlich. Es fand statt zur Zeit des Passafestes. Zur Zeit des Passafestes kamen alle Juden, waren zumindest verpflichtet, die über 12 Jahre alt waren, waren verpflichtet, nach Jerusalem zu kommen. Und waren dort, um das Passa zu schlachten, ein Lamm. Und es gab genaue Beschreibungen dafür. Es musste fehlerlos sein. Es wurde begutachtet. Und dann musste die Familie dieses Lamm zum Opferaltar bringen. Die Hand auf dieses Lamm legen. Und es wurde getötet. Es war in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, als alle Erstgeborenen getötet wurden, außer bei denen, die dieses praktizierten. Sagten, der Tod kommt eben nicht, weil stattdessen wird das Lamm getötet. So, sie waren alle gerade versammelt. Sie kannten diese Geschichte. Sie machten das jedes Jahr. Und jetzt kommt die Erfüllung. Christus kommt zu dieser Zeit. Und er gibt sein Leben. Er, der fehlerlos, der sündlos war. Und wird für uns getötet. Was müssen wir machen? Genau wie beim Passahlamm. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Und wir können nicht wörtlich unsere Hand drauflegen. Aber wir müssen verstehen, das ist mein stellvertretendes Opfer. Ich habe den Tod verdient. Das ist durch die ganze Bibel. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Er hat zu Adam und Eva gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, was? Du wirst gewiss sterben. Okay? Das ist von Anfang, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jemand musste dieses auf sich nehmen. Christus hat es getan. Christus hat die Sünde getragen, er, der selber es nicht verdient hatte. Wenn wir das verstanden haben, mein letzter Punkt hier, wie sollen wir darauf reagieren? Nun, wir hatten das schon in unserer Lesung. Christus ist nicht darauf aus, dass wir ihn bemitleiden. Erinnerst du dich, was wir gelesen haben in Lukas 23, als Jesus zum Kreuz ging, ich habe das hier, glaube ich, auch nochmal angeführt, eine große Menge des Volkes und Frauen folgte ihm, die wehklagten und ihn bejammerten. Ach, der Arme, und was hat er denn schon getan? Jesus wandte sich zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Ich möchte nicht, dass ihr von hier geht und sagt, oh, Jesus hat so viel gelitten, hat so viel durchgemacht. Der Arme, nicht der Arme. Er sagte, bitte versteht, weint nicht über das, was ich durchgemacht habe. Ich habe das, Hebräer 12, Vers 2, um der vor mir liegenden Freude willen erduldet und den ganzen Hohn nicht geachtet. Die ganze Verachtung, das ganze Leiden, das ich gemacht habe. weil ich weiß, dass dadurch jeder, der an mich glaubt, zu mir in den Himmel kommt zum ewigen Leben. Aber er sagte, weint über euch. Versteht, dass ich dieses durchmachen musste. Wegen deiner Schuld. Jeder böse Gedanke, jedes böse Wort, jede Zorneshandlung hat entweder dein Todesurteil oder die Strafe Christi verlangt. Man sagte, das wollen wir alle nicht. Die einzige andere Möglichkeit ist, dass Christus stellvertretend starb. Weint über euch, eure Kinder. Tut Buße und versteht, es war wegen mir, dass Christus das durchgemacht hat. Aber er tat es gerne, weil er dadurch versöhnt, dass wir versöhnt sein konnten. Petrus hat das anschließend gepredigt. Und er sagte, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, kommt gleich die Referenz nach Apostelgeschichte 2, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Okay. Wenn du es heute Morgen verstanden hast, ist es dir nochmal oder zum ersten Mal durchs Herz gegangen. Wie ich letzten Sonntag gepredigt habe, manchmal, wenn wir an andere Sachen denken, dann bewegt uns das nicht und sagen wir, ja, okay, eine emotionale Geschichte, ich muss mal wieder raus hier. Aber wenn wir es uns bewusst machen, es drang durchs Herz die Liebe Gottes, dass er bereit war, das Opfer auf sich zu nehmen. Und Petrus sprach, als sie fragten, ja, was soll ich denn jetzt machen? Wie sollen wir denn jetzt reagieren? Tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Was Jesus will als Reaktion, ist nicht eine Trauer wie bei den Töchtern Jerusalems über das, was Jesus gemacht hat, sondern tut Buße. Kehrt ab von dem, was dieses verursacht hat und sagt, dafür ist Christus gestorben. Es war für meine Schuld. Und ich kann mich nicht selber retten. Ich kann einfach nur aus Dankbarkeit das annehmen und sagen, ich vertraue nicht mehr auf mich selbst, nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, nicht, dass ich irgendwie, vielleicht hoffe ich doch, in den Himmel komme, sondern darauf, dass Christus alles bezahlt hat. Tetelestai. Es ist weggewischt. Es ist bezahlt. Es ist vollbracht. Und ich setze mein ganzes Vertrauen auf ihn, dass wir so angenommen werden. Ging es dir durchs Herz? Hat Gott dich angesprochen? Dann, wenn du es noch nicht getan hast, tu Buße. Lass dich taufen. Als Zeichen dessen zu sagen, ich glaube genau das. Christus ist für meine Sünde gestorben. Er ist auferstanden und ich bin auch auferstanden zu neuem Leben. Und wenn du das schon getan hast, dann jedes Mal, wenn du ein Kreuz siehst, egal wo, dass du das nächste Mal daran denkst und es anderen erklärst. Warum das Kreuz? Weil Gott so mich und dich mit sich versöhnen konnte. Und nach dem Gebet in Gethsemane, es gab keinen anderen Weg. Deswegen ist Christus gestorben. Wie reagierst du? Was machst du damit? Nachdem wir das nächste Lied gesungen haben, stehst du auf und genießt den Sonnenschein und gehst deinen Weg. Oder lässt es dich dein Leben prägen, zu sagen, auch wenn mein Kopf nicht mehr hinterherkommt, Aber ich bin so dankbar und ich setze mein Vertrauen auf diese Liebe. Denn größere Liebe hat mir niemals jemand erwiesen, als dass Christus, als ich noch gar nichts von ihm wissen wollte, als ich noch nicht mal gelebt habe, als wir Feinde waren, für mich, für dich gestorben ist. Und ich bete, dass die Reaktion sein wird wie bei den Menschen in Jerusalem. Es drang ihnen durchs Herz, was sollen wir tun? Tu Buße, lass dich taufen und folge diesem Christus, indem du dein Kreuz auf dich nimmst und ihm folgst. Lass uns beten.